Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 234. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Und wie sich's für die Folge 234 gehört, ist natürlich auch der liebe Daniel mit dabei.
234, ich bin hier.
Und Vincent.
In jedem Kader gibt es 5 richtig blöde Spieler. Von denen würde einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen würde.
Ein Kracherthema, was heute am Aufnahmetag reinkam, ist eine Meldung von unserem Lieblingsspieler, von Nader Djindawi, der ja in der zweiten Mannschaft von LA Galaxy spielt, in der MLS Next Pro. Denn der selbst hat Instagram-Beiträge bzw. einen Beitrag und eine Story veröffentlicht, in dem er sich beschwert hat, dass er seit 6 Monaten kein Gehalt bekommen hätte, beziehungsweise keine Überweisungen kamen. Die Meldung vom Club war dann letztendlich, ja, uns liegen seine Bankdaten auch nicht vor. Was sagen wir dazu? Was ist da los, Bernarda?
Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube einfach, das ist so ein kleiner Betrag, das fällt dem einfach nicht auf. Ich meine, das ist wie wenn ich irgendwie mir was in meinen Euroladen hole, das dann zurückgebe, die mir sagen, ja, es überweisen das, und nach 3 Monaten fällt mir auf, oh, mir fehlt ein Euro. So ist es, glaube ich, mit Nader Djindawi, weil der verdient mit einem Instagram-Post vermutlich mehr als bei einem Jahr mit Hura FC. Deswegen ist es denen, denke ich, ich will nicht sagen, egal, aber er hat halt erst jetzt gemerkt, oh, da fehlt ja ein kleiner Betrag.
Ich finde es nur spannend, weil es wirkt ja jetzt ein bisschen so, dass er anscheinend ja noch gar nicht mit dem Club gesprochen hat, warum denn da Geld fehlt. Oder vielleicht hat er es ihnen geschrieben und 5 Minuten später den Beitrag veröffentlicht. Aber also vielleicht ist es sinnvoll, erstmal irgendwie bei dem Club nachzufragen, so, hey, woran scheitert es denn an der Zahlung? Es wirkt zumindest so, als wenn er es nicht gemacht hätte, weil dann wäre er sehr schnell rausgekommen. Ja, es fehlen einfach nur die Bankdaten. Schick uns die, dann kommt das Geld. Das Geld ist ja schon bereitgelegt. Naja, weiß ich nicht, ob er da jetzt so gut dasteht mit seinem Beitrag. Also klar, seine Fans werden es wieder, bis es LA Galaxy, beziehungsweise Ventura. Aber bei allen anderen wirkt er jetzt ein bisschen lächerlich. Was auch lächerlich ist, ist dieses Turnier, was da gerade in den USA stattfindet, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Gehen wir mal in die Club-WM rein und schauen mal, was da los ist. Thema 1, die Besucheranzahl, beziehungsweise die Anzahl der verkauften Tickets und die Stadionbesucher. Was ist euer Eindruck bisher bei den Spielen, die wir jetzt erlebt haben?
Also, bis auf das Spiel von heute Nacht, Boca gegen Benfica, waren die Stadien recht leer. Gut, dass das Spiel dann voll ist, ist dann auch irgendwie wieder logisch, weil Argentinien nicht weit weg ist und Boca krasse Fans hat. Aber sonst, ja, leere Stadien, besonders krass fiel es halt dann doch in Atlanta auf, wo Chelsea gegen den LAFC spielte, was auch schon wieder wild ist, dass der LAFC nach Atlanta fliegen muss, obwohl es in Los Angeles auch Spiele gibt, naja. Und da waren, glaube ich, nur laut meinen Infos 20.000 Menschen drin.
Ja, so Pi mal Daumen, genau.
Stadion fast 75.000, 77.000 oder so. Und diese Menschen waren halt auch alle wild verteilt im Stadion. Also ja, sah dementsprechend leer aus. Bei den anderen Stadien ging's oder sah es nicht ganz so schlimm aus, weil die halt ein bisschen kleiner sind. Aber voll war es da auch nicht. Also wo war es jetzt? In Cincinnati, da hat ja Bayern gegen Oakland zum Beispiel gespielt. Da waren jetzt auch nur 21.000. Cincinnati passen, glaube ich, 30.000 rein, meine ich irgendwie so. Zwischen 28.000 und 30.000. Also da hat auch ein bisschen was gefehlt. Und klar, an was liegt's? Ticketpreise. Die FIFA-eigenen Ticketpreise, das ist eigentlich der einzige Grund, würde ich sagen. Es liegt nicht daran, wie viele haten.
Es gibt noch einen zweiten Grund.
Ja, die US-Amerikaner interessieren sich nicht für Fußball.
Ja, ja, genau, der ist es natürlich nicht. Das finde ich interessant, liest man gerade so, also es gibt natürlich viele deutsche Medien, die jetzt auch darüber schreiben und dieses Thema aufmachen. Und dann liest man sich mal die Kommentare durch. Was interessant ist, dass viele deutsche Fans irgendwie oder viele deutsche Fußballfans ja sagen so, nee, wir interessieren uns nicht für die Club-WM, wir sehen uns das nicht an. Aber dann gleichzeitig auch darüber lachen, so ja, in den USA interessiert sich ja gar keiner für Fußball. So, ja, zum einen, auch die gehen vielleicht mit der Motivation ran, was soll diese Club-WM, das ist ja absoluter Quark, wir wollen lieber andere Wettbewerbe sehen oder nicht diesen zusätzlichen künstlichen Wettbewerb. Und was neben den Ticketpreisen, ursprünglich waren die Tickets ja auf roundabout $300 angesetzt, jetzt hat man sie schon runtergesetzt auf roundabout $50, also in der Regel, ja, so sagen wir mal Pi mal Daumen, $50, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber das ist ja nur ein Faktor. Ein anderer Faktor, der noch mit dazukommt, ist die Uhrzeit, zu denen da teilweise Spiele stattfinden. Und dieses LAFC-Spiel ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die FIFA einfach gar kein Gefühl dafür hat, wie man Leute ins Stadion kriegt. Und dann rasseln sie jetzt halt völlig verdient auch mal gegen so eine Wand. Zum einen, die Frage, die du ja auch schon gestellt hast, warum holt man den LAFC nach Atlanta, um da spielen zu können? Warum lässt man die nicht zu Hause spielen? Um von L.A. nach Atlanta zu kommen, das ist ja auch schon wieder ein richtig weiter Weg. Das
quer
würden
durchs
europäische
Land.
Fans. Genau, und das würden europäische Fans in der Regel solche Distanzen auch nicht für ihren Club, für so einen Wettbewerb hinterlegen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Spiel war unter der Woche um 15 Uhr Ortszeit. Da arbeiten halt die Leute. Und dann ist halt auch klar, dass die da nicht zu den Spielen gehen können. Warum hat man 15 Uhr gewählt? Ist natürlich perfekt für den europäischen, für die europäische Zeit. Für die ist es quasi in der Primetime. Aber das ist halt, beschwer dich halt nicht, wenn keiner ins Stadion geht, wenn du es zu Zeiten machst, wo keiner ins Stadion gehen kann. Also in meinen Augen komplettes Versagen von der FIFA. Was auch spannend ist, ist übrigens die Art und Weise, wie die FIFA da, zumindest beim Bayern-Spiel habe ich es gesehen, die Leute einlaufen lässt, also die Spieler einlaufen lässt. Auch da macht sich jetzt das Internet wieder drüber lustig. Typisch USA, die brauchen immer so eine Show. Naja, in den anderen Fußballligen läuft das nicht ab, sondern das ist jetzt nur bei diesem Turnier, habe ich das erste Mal gesehen, dass die Spieler einzeln aufgerufen werden und dann. In meinen Augen ist das eine Idee der FIFA gewesen, die ja Veranstalter des Ganzen ist, da vielleicht mal was ausprobieren wollte. Aber wie gesagt, in den anderen Ligen habe ich es noch nie erlebt, also in den anderen Fußballligen. Football zum Beispiel gehört das irgendwie natürlich auch mit dazu, beim Basketball auch, aber beim Fußball habe ich es echt noch nie erlebt.
Ich könnte mir halt vorstellen, da dieses Event, ich weiß nicht, findet es jetzt alle 4 Jahre statt oder so, immer vor der Saison ist, dass da immer ein bisschen was probiert wird. Gut, ich denke mal, dieses Einlaufen, das wird nicht in den normalen Ligabetrieb jetzt kommen. Das ist wahrscheinlich only für den Wettbewerb, das wollten wir einfach mal ausprobieren. I don't know, wie das ankommt. Vielleicht dachte man sich auch ein bisschen, das ist so leicht amerikanisch, dieser Touch, weil ja beim Football die auch, also nicht einzeln einlaufen, aber so in Gruppen, sag ich mal, oder in Positionen. Aber dass man da auch in diesem Turnier, dass man das auch hernimmt, um andere Regeln eben zu testen. Es gibt ja, glaube ich, 2, 3 neue Regeln, die getestet werden, unter anderem auch mit Chiris und so. Und da bietet sich dann halt so ein Event dann schon gut an. Ja, aber das mit dem Einlaufen finde ich für Fußball ist es lächerlich. Braucht man nicht. Dauert auch viel zu lang. Aber gut.
Kleiner Funfact noch zu einem Spiel ohne MLS-Beteiligung. Gerade spielt ja River Plate gegen Urawa Red Diamonds im Lumen Field, also im Stadion der Seattle Sounders. Und Felix Zweier ist Schiedsrichter. Assistent übrigens Robert Kempner. Ein paar Kilometer von hier entfernt aufgewachsen. Aber wie gesagt, das ist ein, wenn man mal schaut, wann die Spiele sind. Anne, das ist, wie du sagst, die meisten europäischen Teams, abgesehen von Inter Mailand, spielen zu Primetime. So. Dann hast du zum Beispiel ein Spiel um 16 Uhr, 10 Uhr Ortszeit oder noch früher. Das ist halt absolut dumm. Du hast es vorhin erwähnt, Vincent, Julian Brandt hat sich beschwert über die Zeit und über den, ich würde jetzt sagen, über den Chatlay, aber
über den Biorhythmus.
Der Ernährungsplan wird auf die europäische Zeit angepasst. Heißt, die stehen auf und müssen Nudeln essen, weil halt nicht 7 Uhr ist, sondern 13 Uhr. Und das
Wobei
ist halt
das doch aber wahrscheinlich eine teaminterne Entscheidung ist, würde ich vermuten.
Ja, ja, das müssen alle Spieler essen.
Klar, klar. Das sind einfach so verschiedene Faktoren, die halt einfach gegen so eine Club-WM sprechen. Und wie gesagt, gut, in Argentinien ist nochmal was anderes. Sie leben auch den Fußball noch ein bisschen anders als wir in Europa. Und ich meine, wenn du mit deinem Verein gegen einen der besten europäischen Vereine spielen kannst, in einem Turnier, wo es was geht, dann ist es nochmal ein anderer Reiz, als wenn du als europäisches Team da antrittst. Ist zumindest meine Meinung. Aber ja, es ist halt wirklich langweilig.
Ja gut, ich denke mal, es wird auch eher spannend sein für Fans eben außerhalb Europas. Der ganze Wettbewerb, weil ich denke mal, die würden Bock haben, gegen die Großen sich testen zu wollen. Ich denke mal, für uns Europäer oder für die meisten Europäer wird es halt einfach nichts Besonderes sein, weil es halt aus der Sicht der Europäer einfach kleine Teams sind. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass Finale europäisch sein wird. Also, ja. Aber den Kleinen gönne ich den Spaß, den Hobbykickern von Auckland auch wenn man 10-0 auf die Fresse kriegt, aber was soll's. Also mich interessiert es jetzt auch eher weniger. Ich, ja.
Wir können ja aber trotzdem mal auf die Ergebnisse der MLS-Teams gehen.
Mhm.
Inter Miami hatte ja die Eröffnung. Wie lief deren Spiel?
Ich habe mir da tatsächlich mehrere Highlights angeguckt und ich muss wirklich sagen, also es war 0-0, ja, langweilig, okay, aber es hagelte an Chancen in dem Spiel, aber auf beiden Seiten. Und ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass in der ersten Halbzeit bei Miami nur ein Spieler auf dem Feld stand und nicht, das war der, oh, wie alt ist er? Ich glaube 38 oder so, der 38-jährige Keeper Ustari. Warte, ich schau mal. Ja, 38. Der Dude hat Miami vor der Niederlage bewahrt. Der hat Dinge rausgeholt, das war crazy. Gefühlt im Sekundentakt. In der zweiten Halbzeit hat sich dann das Blatt ein bisschen gedreht. Miami spielt übrigens gegen Al-Ahli. Daumen heißt in Ägypten. Und in der zweiten Halbzeit war dann Miami ein bisschen stärker. Da hat dann der gegnerische Keeper aber auch nicht schlechter gespielt. Also der war auch richtig stark. Aber ist auch in Afrika einer der stärksten Keeper. El Shenaway. Hat man vielleicht schon mal gehört, den Namen. Ja, aber sonst, wie gesagt, nichts Besonderes. Ustari hat auch noch einen Elfer gehalten. Also ja, ich würde mal einfach sagen, die Stars des Spiels waren die zwei Keeper. Der Rest war alles sehr blass. Vor allem Suarez, Messi, hast du nicht viel gesehen. Messi hatte, glaube ich, einen guten Schuss. Der aber vom Keeper eben veredelt wurde. Aber sonst war da auch ja stille Hose in dem Spiel zumindest.
Daniel und deine Sounders?
Haben 2-1 verloren.
Gegen hast du die Highlights angesehen oder so?
Die letzten 10 Minuten habe ich, glaube ich, angeschaut. Also kurz nach dem Anschlusstreffer von Roldan habe ich reingeschaut. Ich fand es cool, dass es einen deutschen Kommentator gab. Tatsächlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Zumindest auf das so. Aber ja, also gut, es war früher Morgen. Das, was der Kommentator gesagt hat, hat mir eigentlich ein bisschen gefallen, weil er wirklich die Sounders gelobt hat. Aber ich hoffe einfach, das Turnier ist für uns schnell vorbei. Soll sich keiner verletzen. Wir nehmen ein paar Millionen mit. Vermute ich mal, dann ist alles in Ordnung.
Ich glaube sogar, dass alle Spiele auf Deutsch sind bei der Zone. Meine ich.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Aber trotzdem ganz cool, dann sieht man mal MLS-Beteiligung
auf Deutsch.
Weißt
du, was der Kommentator bei Benfica zerrissen wurde?
Gut, in dem
aber
Spiel wurden noch mehrere Sachen zerrissen. Bei 3 rote Karten.
Ja, definitiv.
Und einen verschossenen Elfer und alles. Da war mehr geboten. Aber gut, das ist außerhalb unseres Podcast-Kosmos. Und ja. Und Anne, hast du was zu Chelsea LAFC gesehen?
Nee. Ich hörte nur, dass Chelsea wohl, also tendenziell in der ersten Halbzeit dominiert hätte, aber es kein guter Kick war und in der zweiten Halbzeit dann der LAFC bessere Chancen hatte, aber deren Chancenverwertung halt komplett für den Eimer waren, sodass es dann am Ende 2-0 für Chelsea stand. Aber wir haben auf jeden Fall jemanden im Spiel gehabt, der nicht ganz aktiv dabei war, weil er hatte kein Trikot.
Ja, ja.
Ich habe mir das Spiel angeguckt und ja, war halt Halbzeit und dann sollte es weitergehen und dann schaue ich so auf die Uhr. Ja, 5 nachspielen immer noch nicht. Sehe ich da so einen oberkörperfreien Giroud rumstehen und denke mir so, wieso steht der jetzt dran? Nebendran die Anzeigetafel, kann nicht eingewechselt werden. Hä, aber wieso? Okay, steht oberkörperfrei dran, hat kein Trikot. Komisch. Plötzlich sehe ich, wie der Ersatzkeeper losrennt zu den Kabinen, die auf der anderen Seite vom Stadion sind. Er legt erstmal einen Vollsprint rüber zum Spielertunnel, hupft in die Kabinen runter. Irgendwann später kommt er wieder hochgehopst. Die Kameras fangen ihn natürlich sensationell ein. Er hat das Trikot in der Hand, sehr triumphal, tatsächlich als wäre es olympische Feuer. War schon funny. Und dann hat Giroud das Trikot gehabt, hat sich dann herzlich bedankt bei seinem Ersatzkeeper. Und dann ist er reingekommen und hat nichts gerissen. Nee. Aber das Spiel, ja, es war ein langweiliges Spiel. Erste Halbzeit, wie du sagtest, Chelsea klar besser. In der zweiten würde ich sagen, war es ausgeglichen. Da war eigentlich kein Team irgendwie gut oder schlecht oder so. Ja, im Großen und Ganzen war es ein langweiliger Kick. Chelsea hat eh zwei A-Kaders gehabt, die haben ja einmal komplett durchgewechselt. Das ist crazy. Die Bank war gefühlt doppelt so voll wie die von LAFC. Ganz bitter für LAFC auch in der 38. Minute mussten die eben verletzt wechseln. Das, was Daniel eben nicht hofft für seine Sounders. Da musste der Youngster Nathan Ordaz verletzt raus nach 38 Minuten. Ist ein Nationalspieler von El Salvador. Und ja, mit 21 Jahren auch noch, ich glaube, das war der Jüngste im Kader. Nicht im Kader, in der Startelf. Und ja. Musste leider raus, konnte sich nicht mehr viel beweisen, war ja zuletzt in der MLS ganz ordentlich, beziehungsweise macht ein bisschen auf sich aufmerksam. Von dem her hoffen wir mal, dass er nicht allzu lang auffällt, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Kicker. Ja.
Wie steht's denn um die nächsten Partien? Gegen wen müssen denn die MLS-Teams ran? Und was sind eure Prognosen?
Miami spielt gegen Porto. Wer das anschauen will, am Donnerstag um 21 Uhr. Wer dann vor der Partie mit MLS-Beteiligung noch nicht genug hat, muss sich ein bisschen gedulden, denn um 0 Uhr spielen die Sounders gegen Atletico Madrid und den Abschluss an diesem Spieltag macht der LAFC, der gegen AS Tunis spielt. Anpfiff ist Samstag um Mitternacht, natürlich alles deutscher Uhrzeit. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass lediglich der LAFC gewinnt. Porto wird gewinnen und Atletico Madrid spielt gegen die Sounders unentschieden.
Also, ich sag, Porto und Miami spielen auch wieder 0-0. Die ganze Liga spielt 0-0. In den ersten zwei Spielen haben nämlich alle vier Teams 0-0 gespielt. Von dem her, ich gehe auf das 0-0. Seattle Atletico. Ja, also die Atletico Madrid-Spieler, die meckern ja rum, dass ihre Zehennägel wehtun und die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Von dem her, wenn die Zehennägel wehtun, chancenlos. Da hat Seattle leichtes Spiel. Nee, aber wenn die so meckern wie so Prinzessinnen, dann sollte da ein Unentschieden schon durchaus drin sein. Mal gucken. Aber die spielen wahrscheinlich eh wieder nicht in Seattle, so wie ich die FIFA kenne mit ihren Ansetzungen. Ah doch. Oh lol, die spielen tatsächlich in Seattle. Wahnsinn.
Ja,
Heimspiel der
alle drei
Sounders.
Spiele sind in Seattle.
Stark, aber der LAFC muss nach Atlanta reisen.
Ja,
Wow.
aber das Ding ist, du darfst ja nicht vergessen, wann stand fest, dass der LAFC
Ja, gut, stimmt.
teilnehmen wird bei der Club-WM? Stand
Stimmt,
es
ja.
schon vor Bekanntgabe des Spielplans fest oder nach Bekanntgabe des Spielplans?
Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, der Spielplan war schon bestimmt davor fest.
Ja,
Aber.
natürlich. Die haben sich ja erst vor 10 Tagen oder so qualifiziert gegen hier Club Amerika. Deswegen verstehe ich da auch euren Hate nicht. Klar, ich habe es vorhin auch kritisiert, aber jetzt, wenn man nochmal drüber nachdenkt, was willst du machen? Du kannst ja nicht 3 Spiele, hier nix, hier nix, in eine andere Stadt verlegen. Weil die Fans haben schon ein Hotel gebucht. Zumindest die anderen Fans,
Die
also AS
FIFA
Tunis,
kann alles.
Chelsea und dritte Team. Und wenn du dann die Spiele verlegst, ey, dann hast du ein großes Problem.
Die kann alles. Ja, nee, macht schon Sinn jetzt. Aber da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Also
Aber
Schere und Rode.
ja.
Ruderrot.
Nee, easy. Ja, und LAFC, denke ich, die gewinnen auch.
Gut, wir buchen dann jetzt mal schnell unsere Hotels um. für mögliche Spielverlegungen, machen deswegen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Fußballgott und ein verlorener Sohn. Ein Genie am Ball und ein Getriebener im Leben. Diego Maradona. Mehr als ein Spieler. Er war Hoffnungsträger, Heiliger, Sünder, Ikone und Gefangener seiner selbst. Hier der Junge aus den Slums von Buenos Aires, der barfuß mit Orangen jonglieren konnte. Dort der Mann, der sich von der Welt vergöttern ließ, bis er an dieser Rolle schließlich zerbrach. Diego Maradona, der Mythos, der sich selbst auffraß. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal in die MLS. Da gab es einen, nennen wir es mal, kleinen Spieltag. So wahnsinnig viel ist jetzt nicht passiert. Wir nennen es mal einen Testspieltag, weil uns die Ergebnisse mal wieder nicht gefallen. Deswegen ist es ein Testspieltag. Aber ja, was waren die besonderen Spiele? Worüber müssen wir reden? Chicago hat verloren. Darüber könnte man reden. Die haben zu Hause verloren gegen Nashville mit 0-2.
Na. Es gab aber wieder ein Team, was gerne in der Nachspielzeit getroffen hat. Sogar zweimal. Und somit gewonnen hat.
Wer war's?
Philly. Ich bin zwar enttäuscht, dass mein MVP-Kandidat schon wieder nicht getroffen hat. Aber trotzdem erst in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit gescored und dann in den 98. Sieg gescored. Ist eine Leistung.
Ja. Ich gucke gerade, aber es gab irgendwie keine großen Überraschungen an diesem Wochenende. Das war alles sehr erwartbar.
Ah, Montreal hat
vielleicht
gewonnen.
Eine interessante Houston Partie
ist,
noch.
Houston ist krass.
War St. Louis gegen LA Galaxy. Die Partie war ja schon ziemlich wild irgendwie. Beziehungsweise LA Galaxy stand quasi ganz kurz davor, ihren zweiten Saisonsieg zu holen. Und dann gab es in der 96. Minute von Klaas noch ein Tor. Heißt Ausgleich für St. Louis 3-3.
Ja, wir müssen mal festhalten, wer da eine Vorlage gegeben hat oder mal wieder am Assist beteiligt war. Der gute alte Marco.
Achso, ach ja, stimmt. Die war aber auch, also, die war schon gut.
Das
da können wir nicht.
Der haut halt das Ding lang, der Ball wird verlängert und dann kommt Klaus, der ein Tor macht. Das ist quasi so die die Dachfraktion, nennen wir es mal so. Weil Klaus ist Deutscher, Birki ist Schweizer.
Klaus ist Brasilianer.
Baumgartel ist, soweit ich weiß, ebenfalls Deutscher, aber hat doch bestimmt einen österreichischen Vorfahren, oder?
Klaus ist Brasilianer, Daniel.
Wie bitte?
Klaus ist Brasilianer.
Ah, Gott, ich war bei Felix. Oh, Gott, ja.
Aber er, gut, hat in er hat in Deutschland gespielt bei Hoffenheim.
Das passiert halt bei so vielen.
Er hat eine deutsche Vergangenheit. Also,
also bei so vielen deutschen oder deutschsprachigen Themen ist es keine Schande, wenn das passiert.
Ja. Der Name stimmt, er klingt deutsch, er hat mal in Deutschland gespielt, das reicht für St. Louis. Dafür sind alle Kriterien erfüllt.
Tatsächlich.
Aber man muss auch dazu sagen, er hat alle drei Tore für seinen Club gemacht. Kann man schon mal anerkennen.
Kann man anerkennen. So wie die Vorlage von Marco Reus.
Ja,
kann man mal machen.
Ich fände eigentlich noch ganz interessant, weil er der Zweite gegen der Dritte im Westen gespielt hat, Minnesota gegen San Diego. Hat auch viel versprochen. Gut, waren 6 Tore. War dann aber ein 4-2-Sieg für San Diego. Ich habe jetzt da auch nur die Highlights gesehen. War ein ganz spannendes Spiel. Klar, Minnesota ist ein bisschen eingebrochen, San Diego war dann doch leicht dominierender. Da hat man vielleicht ein bisschen was Knapperes erwartet bei so einem Topspiel, aber es war ein unterhaltsames Spiel und San Diego hatte Bock und hat halt auch bewiesen, dass sie da oben sich festigen wollen. Und ja, Doppelpack von Dreyer und von Ilowski Und bei Minnesota hat McVay hat ein Eigentor noch gemacht, genau, und dann hat noch Calvin Yeboah getroffen.
Ja.
Habt ihr noch was zu dem Spiel?
Nö, eigentlich nicht.
Nee.
Andere Partie, gab es noch irgendeine, die relevant war?
Wir sind erst bei 5 Minuten, wir können ja mal anderes sektorisch viel erwähnen. Auch Duelle in der Western Conference.
Das, ich glaube, das war nur eine Trainingspartie gewesen.
Das war ein richtiger Schlagabtausch.
Meine, die hatten nur Tore schießen trainiert in dem Spiel.
Du hast gut angefangen, dann kassierst du einen Ausgleich, kurz nach dem 1-0. Dann kurz nach der Halbzeit kriegst du Elfmeter gegen dich. Ehe du kurz nach dem Elfmeter nur noch zu 10 bist, und dann war klar, Spiel verlierst du. Dann kam halt das 4-1 und am Ende halt noch in der Nachspielzeit das 4-2 von dem Joker. Aber ja, Vincent, ich meine, das ist in Ordnung, weil Dallas ist krass.
Nur Houston ist krass. Dallas ist kacke.
Aber hättet ihr gewonnen, würdet ihr jetzt über den stehen, von daher?
Ja, nee, das ist zu viel des Guten. So weit oben wollen wir auch wieder nicht sein.
Ja, eben.
Deswegen, wir brauchen eine gesunde Mischung zwischen Sieg und Niederlage. Es dürfte ja nicht auffallen, dass wir plötzlich zu gut sind. Von dem her. Und Kyrie Shelton, mein Lieblingsspieler, der hat wieder als Rechtsverteidiger gespielt und hat gelb-rot kassiert. Dieser Typ, wirklich. Wieso spielt der Rechtsverteidiger? Ich komm weiter, sonst schläge ich wieder nur auf.
Ja, und aber also Houston ist ja auch nicht krass. Die haben ja auch gegen Montreal verloren. Zu Hause haben sie auch noch verloren.
Aber das darf dir ja mal passieren. Weil Montreal ist krass.
Und die haben einen Prinzen.
Eben, wenn du gewinnst, bist du krass. Einfache Rechnung.
Ja, auch wieder wahr. Ja, ansonsten, also wie gesagt, es war ein recht ruhiger, wenig überraschender Spieltag. Außer vielleicht Vancouver hat verloren gegen Columbus. Allerdings
ja,
auch auswärts.
Das war ein 50-50-Spiel.
Vielleicht.
Ich meine, jetzt kann ich ja Vancouver Trash-Talk, weil wir erst bald wieder gegen die spielen. Ich glaube sogar an dem Wochenende sind keine Spiele in der MLS, oder? Erst wieder am 26., wenn ich das ja richtig sehe.
Ja, am 26.06. sind erst wieder welche.
Okay, dann gehen wir aber mal zu einem anderen Thema rüber. Wir hatten beim letzten Mal schon über sie gesprochen und wir müssen natürlich nochmal über sie sprechen. Das US Men's National Team hat ja jetzt auch gespielt. 2 Spiele mittlerweile, seit wir aufgenommen hatten. Und als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, haben sie in der Nacht ein weiteres Spiel gehabt gegen die Fußballnation Schweiz. Wie ging denn diese Partie aus? Schwieriges Thema?
Schwieriges Thema. Gute Frage, nächste Frage.
Also sagen wir es mal so. Wir hatten in der letzten Folge ja über das Spiel gegen die Türkei gesprochen. Das war ja noch okay gewesen. Da hatten sie 1-2 verloren. Der zweite Treffer, was glaube ich, war ein sehr dummer individueller Fehler im eigenen Strafraum. Passiert. Ist ein Testspiel gewesen, lernst du daraus, okay. Sehr, und dann gab es jetzt diese zweite Partie gegen die Schweiz halt, und diese Partie verlor man, wenn man in der ersten Halbzeit einfach quasi gar nicht existierte, mit 0-4 gegen die Schweiz.
Ja, aber die zweite Halbzeit hat man ja nicht verloren, da ging es dann 0-0 aus. Man muss ja
positiv
kleine
sehen.
Erfolge feiern.
Ja, absolut.
Was mir aufgefallen ist und was mich schon wieder sauer aufstoßen lässt, er hat einfach eine komplett andere Ausstellung diesmal wieder gehabt, oder fast komplett. Ich glaube, 1 oder 2 Positionen waren wieder gleich besetzt, aber alle anderen waren anders. Und wie willst du denn jemals einen Zusammenhalt in diesem Team bekommen und eine gewisse Sicherheit, wenn du ständig am Durchrotieren bist, aber dann auch so komplette Rotationen einsetzt, die in meinen Augen auch nicht immer Sinn ergibt. Er hat dann in der zweiten Halbzeit andere Spieler mit dazugenommen, die zuvor in der Partie auch schon gespielt hatten. Aber aber in meinen Augen ist das nicht so sinnvoll,
ach,
wie
das
er
macht
da an
doch
die Situation rangeht.
Gefühlt jeder US-Coach.
Das ja, und ich verstehe es immer nicht.
Aber halt auch wirklich jeder. Also irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, das ist so eine Vorgabe von oben oder so, keine Ahnung. So, das ist unser Kader, mach was mit dem, weißt du, so, I don't know. Also es macht keinen Sinn, aber halt wirklich bei jedem US-Coach, naja.
Was allerdings interessant ist, ist die Diskussion, die wieder weiterhin im US-Fußball stattfindet, beziehungsweise im Kosmos des US-Fußballs. Die setzte ja schon nach der Situation von Christian Pulisic ein, der ja gesagt hatte, er verzichtet auf die auf den Gold Cup, macht lieber mal ein bisschen Sommer, ein bisschen Urlaub. Und daraufhin ist er ja sehr stark kritisiert worden, unter anderem von Lenny Donovan und weiteren. Dann hatte sich sein Vater in diese Diskussion mit eingemischt. Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen. Und jetzt nach den Ergebnissen gab es natürlich auch wieder weitere Diskussionen, natürlich auch wieder rund um Christian Pulisic, aber auch, was ist das mit dieser goldenen Generation, die man hier seit ganz vielen Jahren immer benennt, aber die irgendwie nie so richtig durchzündet. Und ich meine, es war Dex McCarthy, der in dem Fall was sehr Gutes gesagt hat oder was sehr, sehr Richtiges. Er meinte, dass ein Problem im US-Fußball ist, dass man sich mit sehr vielen Sachen drumherum beschäftigt, dass man ständig irgendwelche großen Themen drumherum hat, die für sehr, sehr viel Unruhe sorgen. Wir erinnern uns da an die Geschichte rund um Familie Rayner, die versucht hatten, Bärhalter zu erpressen, beziehungsweise den US-Verband zu beeinflussen, dass er nicht mehr Trainer ist. Dann haben wir jetzt diese große Diskussion rund um Christian Pulisic. Da sind immer andere Themen, die Hauptthemen. Aber es geht nicht ums Spielerische immer. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was den Fokus in die falsche Richtung lenkt. Was sagt ihr?
Ja, stimme ich zu. Es ist irgendwie immer irgendwas, was, keine Ahnung, wie so ein kleines Skandal, da mischt sich der ein und dann, ja, wow, hast du wieder einen Salat. Das ist, keine Ahnung, mehr Konzentration auf Fußball, mehr Konzentration auf den Platz und das Drumherum, das ist schon, ja, too much.
Wobei ich natürlich nicht weiß, wie viel diese Diskussion, ne, wobei, also diese Bärhalter-Geschichte hatte auf jeden Fall damals Einfluss auf das Team, weil auch sie da durchaus mit betroffen waren, auch sie sind ja zum Teil mit befragt worden, ob sie ihn weiter behalten wollen oder es hatte definitiv Einfluss. Es war ja auch ein Spieler von ihnen mit, wenn auch indirekt beteiligt. Wie viel diese Situation rund um Christian Pulisic jetzt mit dem Team hat, weiß ich nicht. Vielleicht vermissen sie ihn, das kann natürlich sein. Aber ob es dann jetzt wirklich direkten Einfluss auf ihre Spielweise hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Definitiv in meinen Augen aber ist wirklich diese Rotation ein riesengroßes Problem. Da muss man irgendwie rangehen. Sie haben ja jetzt im Gold Cup gestartet. Ihre erste Partie war gegen Trinidad und Tobago. Da haben sie mit 5:0 gewonnen. Das war jetzt aber ehrlich gesagt auch ein Pflichtsieg eigentlich. Allerdings muss man auch dazu sagen, diese US-Nationalmannschaft, jetzt nicht unbedingt die Spieler, aber die US-Männer haben ja auch schon zweimal gegen Trinidad und Tobago verloren. Von daher hätte mich das dann jetzt auch nicht überrascht. Aber ich glaube, dann hätte der Baum gebrannt, wenn sie da schon wieder gegen die verloren hätten. Und die nächste Partie wird dann gegen Saudi-Arabien sein. Nächste Woche. Was ist da eure Prognose? Wer macht's?
Ach ja, komm. Das könnten sie diesmal packen. Das machen sie.
Beim letzten Mal war es übrigens nur, also es gab nur ein Freundschaftsspiel bis dato, das hatten sie 0-0 gespielt. Übrigens, der Gegner darauf wird Haiti heißen. Da kümmert sich aber Donald Trump gerade schon drum, dass die USA da auf jeden Fall gewinnen. Es gibt ja jetzt so Vermutungen, Gerüchte, was auch immer, dass er die Einreise für Staatsbürger aus Haiti entweder ganz untersagen will oder erschweren will.
Ja, es gibt doch das Gerücht.
Das Team einfach gar nicht einreisen.
Es gibt ja auch irgendwie dieses Gerücht, dass halt bei Teams und Fans, die dürfen einreisen, müssen aber nach dem Spiel direkt wieder raus, sonst können sie in den Knast oder so. Irgendwie sowas. I don't know.
Was ja auch bei den Teams, wenn man das mal auf das nächste, also auf die Weltmeisterschaft betrachtet, wäre das ja völlig absurd, wenn man jetzt Teams sagt, die sich, der Iran hat sich ja qualifiziert. Wenn man denen sagt, ja, ihr dürft vorher Spiel drin bleiben, aber dann müsst ihr sofort wieder raus. Das wäre ein interessantes Handling.
Mhm.
Ja, aber jetzt für den Gold Cup, ich bin davon überzeugt, er arbeitet gerade aktiv daran, einfach alle Teams immer gar keine Einreisegenehmigung zu erteilen. Die müssen draußen bleiben, damit die USA am Ende gewinnen.
Smart. So macht man das.
Wären die nächsten Länder, die es dann betrifft, übrigens Südkorea und Japan.
Was machst du mit den Kanadiern und den Mexikanern? Die sind ja Waschgeber.
Ja, sowieso. Ne, für die WM. Ich rede jetzt erstmal nur über den Gold Cup.
Achso, okay.
Ansonsten, gab es sonst noch irgendwelche Skandale? Besonderheiten? Mir fällt ein, dass in der MLS Next Pro jemand Interessantes einen Trainerposten übernommen hat. Und ich überlege gerade, ob wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen hatten.
Über Fallhaber?
Nee, an den hatte ich jetzt nicht gedacht. Aber stimmt, der passt auch.
Ja, den haben wir letzte Woche angesprochen, glaube ich.
Okay, stimmt, ja. Ich rede von Michael Bradley, der ist jetzt Trainer.
Oha.
Habt ihr mitbekommen, bei welchem Club?
Nee.
Bei den New York Red Bulls 2, bei den Baby Bulls ist er jetzt Head Coach. Was natürlich auch Sinn ergibt, weil er ja früher bei den Red Bulls gespielt hatte und dann jetzt die Kurve genommen hat sozusagen und ja, der Coach ist. Hm? Oh, ja. Und wir können ja mal noch, es gab in einer Partie durchaus noch eine interessante Sache, die war in der MLS gewesen. Und in dem Fall kann man mitteilen, es gibt einen neuen Spieler, es gibt einen neuen Starspieler, wie sagen wir auch das Team, es ist DC United. DC United hat jetzt nicht in der letzten Partie, sondern in der Woche davor, hatten sie ja 1-7 gegen Chicago verloren. Und wir hatten über die Partie gesprochen gehabt, aber die Szene hatten wir vergessen. Irgendwann dachte sich ein junger Fan, das kann so nicht weitergehen, die können hier nicht verlieren, ist auf den Platz gerannt und wollte mitspielen. Der hätte definitiv dieses Ergebnis nochmal gedreht. Leider ist Mom hinterhergerannt oder ich weiß gar nicht. Nee, in dem Fall war es glaube ich nicht Mom, sondern vielleicht sogar ein Security-Mensch. Er ist aber auf jeden Fall von einem Spieler aufgehalten worden, weil bei dem Flitzer handelte es sich um ein Kleinkind, was aufs Feld gerannt ist. Der kleine potenziell neue Starspieler für DC United hat jetzt auch eine eigene Spielerkarte erhalten. Wie gesagt, leider haben sie ihm unterbunden zu spielen. Ich vermute, er hatte noch keinen Spielerpass. Aber er hätte das Ergebnis noch gedreht, ich bin mir sicher.
Tja, er wäre der jüngste MLS-Spieler aller Zeiten geworden.
Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache noch, über die wir auch noch nicht gesprochen hatten. Es gibt jetzt ein drittes Trikot von Miami, was sie mitten in der Saison veröffentlicht haben.
Das ist das...
Auf der Suche nach Geld.
Das ist das Club World Cup Trikot. Da hat jedes Team ein neues Trikot. Weil du brauchst für den Wettbewerb 3 Trikots, das ist Gesetz von der FIFA. Und Miami hat halt nur 2 Trikotsätze, deswegen mussten die den dritten Trikotsatz machen.
Aber Miami hat doch 5000 Trikots. Ich bin völlig verwundert. Also gefühlt geben die im Jahr 5 Trikots raus, zusätzlich zu den Trikots, die allen anderen auch rausgeben. Ja,
diese Saison haben sie nur 2 Trikots bis jetzt.
Und bei den Sounders und dem LAFC habe ich zum Beispiel nicht mit rausbekommen. Also ist es mir nicht aufgefallen, dass sie andere Trikots hatten. Vielleicht haben die ja generell einen dritten Trikotsatz, aber dann frage ich mich, warum hatte Miami nicht schon einen?
Keine Ahnung. Ich habe es halt nur mitgekriegt.
Nicht, dass ich wüsste. Wir haben, glaube ich, auch keinen dritten.
Doch,
aber weißt du,
musst du machen, weil...
Wir sind halt nicht auf der Suche nach Geld. Und es sieht halt schon wieder aus wie FC Miami Trikot. Also, ich weiß nicht, was sie da machen, aber das ist wie, wenn der LAFC ein Trikot rausbringen würde in den Farben von der Galaxy, in blau-gelb.
Tja, wenn du den Feind nicht los wirst, musst du ihn auffressen. Und dann machst du es halt so. Aber ja, sie werden auch in dem Fall diese Trikots wieder reichlich verkaufen. Da können wir uns sicher sein.
Ja. Ja, abgesehen davon sehen die farblich schick aus. Also da kann man nichts sagen.
Mein Problem ist nur, es gibt mittlerweile so viele Miami-Trikots, also von Inter Miami, dass ich mittlerweile schon gar nicht mehr durchsehen kann, was sind jetzt echte Trikots, die wirklich von Miami mal auf den Markt gegeben wurden? Oder was sind einfach so richtig absurde Fälschungen, die so durch das Internet galoppieren? Also, wie gesagt, ich finde es mittlerweile sehr
Fälschung
schwer zu unterscheiden.
Die Fälschung ist das Trikot, wo Messi mit einem S geschrieben wird.
Das ja, aber auch so vom Design her. Da gibt es mittlerweile ganz abstruse Trikots im Internet. Und also ich könnte dir, glaube ich, nicht sagen, welches tatsächlich mal ein offizielles, also klar, bei den Standardtrikots keine Frage, aber es gibt ja immer mal noch so Sondertrikots und dann hat Miami scheinbar immer mal wieder auch noch so andere Trikots rausgegeben, die komplett an mir vorbei sind oder die ich ignoriert habe, weshalb ich nicht mehr hundertprozentig sagen könnte, nee, das ist eine Fälschung, die gab es nie von Miami oder ja, das ist ein echtes Trikot. Das habe ich bei anderen Teams so nicht aus der MLS. Aber gut, muss man ja auch sagen, Miami verkauft halt sehr gut Trikots durch Messi. Dementsprechend nutzen sie das natürlich verständlicherweise auch aus. Gut. Habt ihr sonst noch was?
Nö. Ich nix mehr.
Dann war's das für diese Woche. In der nächsten Woche hören wir uns dann wieder und dann schauen wir mal, wie die MLS wieder weiterläuft. Und auch, wie sich die Teams in der Club-WM aus MLS-Seite geschlagen haben und wie es vielleicht auch mit den Zuschauern aussieht. Bis dahin, habt euch eine erfolgreiche Woche. Gebt uns gerne Feedback auf den bereits bekannten Kanälen. Und wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin, bye-bye.
Good fight, good night.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.